ARD.
Kai Schmieding hier. Herzlich willkommen. Wenn Sie im Alltag viel reden, viel fragen, viel antworten, diskutieren, zuhören, dann tun Sie damit schon viel gegen Demenz. Das ist schon gleich eine positive Information, die ich aus dem Buch gezogen habe, über das wir gleich sprechen. Also allein die Tatsache, dass Sie unseren Podcast, unser Gespräch gleich hören, dass Sie möglicherweise sogar selbst sich beteiligen, die tut Ihrem Gehirn gut. Der Mensch liebt den Dialog. Das Gehirn braucht den Dialog, damit es gesund bleibt. Das sind Sätze aus dem neuen Buch eines der bekanntesten Ärzte Deutschlands. Ich freue mich, dass Professor Dr. Dietrich Grönemeyer heute wieder unser Gast ist. Schöne Grüße nach Dortmund. Herzlich willkommen, Herr Grönemeyer. Hallo.
Hallo, guten Morgen. Grüße Sie herzlich alle.
Demenz, gezielt vorbeugen, ganzheitlich verstehen, liebevoll begleiten, ist der Titel des Buches. Dietrich Grönemeyer informiert uns darin darüber, wie wir unser individuelles Demenzrisiko senken können, wie der neueste Forschungsstand zum Thema ist, aber auch, wie wir als Angehörige vielleicht besser damit umgehen können. Herr Grönemeyer, tun wir uns hier gegenseitig tatsächlich was Gutes in Sachen Demenzvorbeugung, dadurch, dass wir im Dialog sind, auch mit den Hörern?
Ja, unbedingt. Also unbedingt, weil es geht um mir um Angst nehmen, auf der anderen Seite diese ernsthafte Entwicklung des Gehirns auch begreifen und auf der anderen Seite eben auch, wie gehe ich damit um, wie kann ich Demenz verhindern, denn dazu gibt es doch wunderbare Hinweise.
Was ist die neue Perspektive auf Demenz, für die Sie im Buch werben?
Eigentlich, dass Demenz eine Erkrankung ist, die uns alle betreffen kann, aber unsere Gesellschaft letztendlich nicht und auch die Medizin nicht darauf vorbereitet ist, diese konsequente Veränderung des Gehirns, des Verhaltens, des Vergessens von Inhalten, von Menschen, der eigenen Person, kann uns alle betreffen, aber wir grenzen eigentlich diese Menschen aus, wir denken auch nicht darüber nach, dass es uns selbst treffen kann und in der Medizin ist man überhaupt nicht darauf vorbereitet und sie nimmt zu. Wir haben ja knapp 2 Millionen demenziell erkrankte Menschen in unserem Land. Die Perspektive in den nächsten 20 Jahren erhöht sich eindeutig auf 3 Millionen weiter in den nächsten 10, 20, 30 Jahren und letztendlich müssen wir uns darum kümmern, dass wir mit diesen Menschen, die in einer eigenen Welt leben, zunehmen, dass wir sie nicht verändern wollen, sondern dass wir begreifen, dass ihre Welt nicht unbedingt unsere ist.
1,8 Millionen Menschen, schreiben Sie. Sie haben gerade gesagt, 2 Millionen Menschen gibt es. Und Sie haben gesagt, diese Zahl wird zunehmen. Was sind denn die Hauptfaktoren? Ist das einfach der Grund, dass wir alle immer älter werden? Ist das eine demografische Sache, dass das einfach mit sich bringt, dass es auch immer mehr Demente geben wird? Oder gibt es auch andere dominante Faktoren, die man aktuell beobachten kann?
Also die Lancet-Kommission für Demenz, das sind hochkarätige Wissenschaftler weltweit, haben eben festgestellt, dass es 14 Kriterien gibt und viele davon kennen wir selbst. Also die zunehmende Art des Diabetes, wir haben 500 Millionen Diabeteskranke in der Welt, wahrscheinlich ist die Dunkelziffer dreimal so hoch, weil nicht überall erfasst wird und der Prädiabetes gehört auch dazu. Das ist der hohe Blutdruck, das sind traumatische Veränderungen durch Kriege, durch Verlust von geliebten Menschen, durch Missbrauch, Misshandlungen, wo das Gehirn einfach dicht macht. Hier muss man eigentlich jeder, der in einer so schwierigen Situation ist, einen Coach bekommen. Das ist aber auch das veränderte Hören. Also dringend. Menschen, die nicht gut hören, sich Hörhilfen holen oder auch als neue Faktoren das schlechte Fett, das LDL-Fett und letztendlich auch, wenn man mal gucken, drüber die Grenzen hinaus gucken sollte, die Luftverschmutzung.
Darüber werden wir in den kommenden 50 Minuten noch reden. Ich lerne bei Ihnen aber im Buch zunächst mal auch, es ist nicht nur eine typische alte Leute-Krankheit, wie man denken könnte. Wie groß ist denn der Anteil der Erkrankten, die das schon unter 65 Jahren bekommen?
100.000 in unserem Land und dann ist die demenzielle Entwicklung meistens sehr rasant. Und das ist das Erschreckende. Die können im Beruf sein, die können in Familien, fällt das gar nicht so richtig auf. Man vergisst ja ab und zu doch was. Das muss aber nicht Demenz sein. Ja, also ich kann seit meinem solange ich zurückdenken kann, Namen von Menschen nicht wirklich behalten oder auch manchmal bringe ich dann ganz merkwürdige Konstruktionen in der Namensgebung raus.
Kennen wir ja alle. Ja.
Das kennen wir alle, Schlüssel verloren oder so und verlegt, Portemonnaie. Das ist aber nicht Demenz. Aber die demenzielle Erkrankung, gerade bei jüngeren Menschen unter 60 Jahren, ist schon erschreckend und auch sie nimmt zu.
Es gibt auf keinen Fall die Demenz. Sie haben das vorhin ja auch nochmal angedeutet. Es gibt viele verschiedene Formen. Wie könnte man das denn ganz grob ordnen? Welche Demenzformen gibt es nach den jeweiligen Erscheinungen?
Ja, es gibt die typische, das ist die meiste, die Alzheimer-Erkrankung. Dann gibt es die Lewy-Body-Erkrankung, die mein Vater auch hatte, und die Frontotemporale. Aber Demenz und alle können entweder durch Veränderung der Nerven mit Beta-Amyloid dazwischen, also eine Substanz, die die Nervenerregung blockiert, zurückzuführen sein, oder mit auf Taukörperchen in den Zellen. Aber es gibt auch die sekundäre, die durch Diabetes oder Schlaganfälle oder Atherosklerose beispielsweise entsteht, oder durch Depression und andere mentale Erkrankungen.
Lewy-Body haben Sie eben erwähnt, vielleicht müsste man das erklären. Also das sind bestimmte Erscheinungen im Gehirn. Wie könnte man das vielleicht einfach erklären, was das bezeichnet?
Ja, diese Menschen sind manchmal ganz ganz normal, wie mein Vater. Der hat immer gesagt, Mann, Didi, ich habe hier irgend so was, mein Kopf ist irgendwie anders. Das sagte er schon 3, 4, 5 Jahre, bevor die Demenz ausgebrochen ist. Dann sind sie aber auch mal hochaggressiv, dann halluzinieren sie, dann können sie dich auch nicht erkennen. Also ganz ganz unterschiedlich bei dieser Lewy-Body-Demenz. Dann gibt's die Frontotemporale, Bruce Willis ist das beste Beispiel, der nicht mehr spricht, aber auch hochaggressiv sein kann. Dann gibt es Mischformen. Mein Vater hatte sicherlich Mischformen, auch Parkinson-Symptome gehörten dazu. Also es anfing eben auch, dieses Maskengesicht zu kriegen und nicht mehr richtig laufen zu können. Also völlige unterschiedliche Symptomatiken können auftreten. Und beim Alzheimer, der entwickelt sich in der Regel, wenn er nach 65 Jahren, also nach 60, 65 Jahren entsteht, so langsam. Und die ersten Vergesslichkeit, dann sind die Verhaltensveränderungen da und auf einmal erkennt er einen Menschen nicht mehr und auch seine Gedanken, seine Erinnerungen sind nicht mehr vorhanden.
Auch wenn es ein hoffnungsvolles Buch ist, Sie sagen klar in dem Buch, das Gegenmittel, das gibt es einfach nicht. Es gibt Mittel gegen bestimmte Plaques im Hirn, also gegen bestimmte Erscheinungen, Körperchen, die da auftreten, die da nicht sein sollten, die man mit Demenz in Verbindung bringt. Das haben wir alle auch schon mal gehört von diesen Plaques früher. Aber Sie sagen, diese Medizin wurde auch in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht gehypt, die dagegen vorgeht?
Ja, wir haben auch kleinste Hoffnungsschimmer mit Medikamenten, die jetzt im Moment noch extrem teuer sind, ja, die in der Frühphase gegeben werden können, aber auch nicht jedem gegeben werden sollten, weil es gibt bestimmte Genkonstellationen, bei denen die auch Schwellungen im Gehirn machen können oder auch zu Blutungen führen können. Aber es ist ein Hoffnungsschimmer. Es gibt auch andere Hoffnungsschimmer, dass man sich mehr Gedanken macht zum Insulin. Wie sind die Zellen des Gehirns auch? Die brauchen ja letztendlich einen Schlüssel, damit man sie öffnet, damit die Nährstoffe hineinkommen. Da könnte das Insulin eine große Rolle spielen. Oder Cortisol, also dass das Cortisol erhöht ist bei konstantem Stress und Angstsituationen. All das sind Hinweise in die Forschung, die Hoffnung machen. Aber, oder auch, das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren ja formuliert, auch in meinem Buch Selbstheilen mit Kräutern beschrieben, dass man Rosmarin scheinbar nutzen kann, damit auch die Düfte und auch den Tee und auch in der Küche, was ja seit Jahrtausenden bekannt ist, um die Vergesslichkeit zu reduzieren. Also das sind Hinweise, auch Stoffe, die dann schon entstehen, wie eine brasilianische Gruppe, die daraus irgendwelche kleinen Nasensprays entwickelt hat. Das sind Hinweise, aber es ist noch nichts da, was so wirklich den Durchbruch gebracht hat. Aber wir haben eins, liebevolle Begleitung. Das ist das, was wir haben. Wir können die Menschen versuchen zu verstehen und dann auch ihnen zur Seite zu stehen in den unterschiedlichen Ausprägungen der Demenz.
Brigitte hat uns geschrieben per WhatsApp. Sie schreibt, gibt es in den anderen europäischen Ländern und auch in der Welt ebenso viele Demenzpatienten wie bei uns, oder ist das in Deutschland eine Besonderheit?
Nein, es gibt die Demenz ist fortschreitend in der Welt und ich glaube, es gibt ein Kriterium, unverarbeitete Traumata, wie auch Kriege, wie im Moment, wie Verlust von Menschen, so wie meine Eltern ja ihren geliebten Sohn, meinen Bruder verloren haben und mein Vater geschrien hat, wie ich noch nie jemanden habe schreien hören, als ich ihm die Botschaft des Todes meines Bruders, der in meinen Armen verstorben ist, überbringen musste und meine Mutter implodiert ist, nichts mehr gesagt hat. Und beide haben diese Ausprägung auch im Rahmen ihrer Demenz nachher gehabt. Mein Vater eine aggressive, laute Demenz, meine Mutter eine ganz leise, zarte, ein zartes Wegdriften. Mhm. Also das haben wir weltweit als Trauma und die ganzen Nebenwirkungen, die ganzen unterschiedlichen Erkrankungen von Bluthochdruck, Diabetes, ich hatte es gerade schon genannt, und sonstigen spielt auch eine Rolle.
Ich finde diese persönlichen Kapitel im Buch über die Demenzerfahrungen ihrer Familie, also die sind sehr berührend einfach zu lesen. Würden Sie sagen, da gibt's auch was Zentrales, was Dietrich, der Sohn und Enkel, dabei gelernt hat, was er als Mediziner, Professor Dr. Grönemeyer, vielleicht nicht so sehr im Fokus hatte?
Ich musste meinen Vater entmündigen. Damals ging das. Und ich war auf einmal zwei Menschen. Und ich glaube, dieses Zwei-Menschen-Sein, das ist eigentlich so dieses, ich musste Entscheidungen treffen für meinen Vater, die ich für richtig empfunden hätte für mich, aber die auch gleichzeitig mein Vater vielleicht nicht gut gefunden hätte. Also musste ich dieses Zwei-Menschen in dir sein leben. Und ich hoffe, um die Würde meines Vaters auch wirklich bis zuletzt zu halten, dass ich das richtig gemacht habe. Aber es war so schwer und das hat mich auch als Arzt so ja neu denken lassen, weil das ist doch, und als Familienangehöriger, als Pflege, als irgendeine Pflegeeinrichtung, aber auch als die Menschen, die pflegen, die Krankenschwestern, die liebevollen und Krankenpfleger, all die haben ja genau dieses Momentum jeden Tag, wenn sie mit solchen Menschen zu tun haben, in sich. Also, und es geht auch drüber hinaus, eigentlich bei jeder Erkrankung, aber speziell bei dieser Erkrankung. Ja, dieses für den anderen denken, was will er eigentlich haben, sich selbst hinlegen, selbst in diese Situation hineinbringen und sagen, was hätte ich vielleicht gerne und was könnte der andere, der ein bisschen anders tickt und lebt, wie mein Vater, mit anderen Geschichte hat, eigentlich gerne haben. Das habe ich gelernt. Das ist ein zentrales Element. Und sprechen, reden, reden, reden. Also die sprechende Medizin ist wesentlich in der Zukunft.
Und dabei gleichzeitig ja fertig werden mit der auch emotional schwierigen Belastung, dass diese Personen, die Menschen, die einem so vertraut sind aus der Familie, dass die einen nicht mehr wiedererkennen. Also dass die dann sogar Angst vor einem haben, sich bedroht fühlen. Und das ist ja auch für den Pflegenden selber eine zusätzliche Belastung, dass man nicht mehr den Menschen hat, den man kannte, dass da möglicherweise ein anderer das ist, oder dass man das so wahrnimmt.
Dass man so wahrnimmt, dass die Aggression einfach überall, dass man aggressiv angegangen wird, wie meine Großmutter, ja, die irgendwann, das war eine harte Gouvernante in meiner Kindheit und Jugend. Sie war, boah, mein Vater, der aus dem Krieg kam, sie aus dem Krieg und beide, boah, das war schon, und mich als Ältesten, das war schon eine harte Nummer. Aber die dann auf einmal in der Übergang zur Demenz milde wurde. Milde, richtig milde und verständnisvoll.
Also eine Facette, die sie in ihrem Leben gar nicht so gezeigt hatte vorher.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Und auf einmal erlebte ich eine ganz andere Großmutter. Und dann kam eine Phase des Verlustes, des Denkens. Da war ich auf einmal der Mörder. Ich habe sie besucht und sagte, wer sind Sie denn? Was wollen Sie von mir? Kommen Sie mir nicht so nahe. Griff in Ihren BH. Ich habe ein Messer hier und Sie werden mich nicht ermörden. Ich bin stärker als Sie. Und dann war sie, wer sind Sie denn? Wie heißen Sie denn? Ich sagte, ich bin Dietrich, ich bin Didi. Du bist doch ein Schweinehund. Und dann hat sie wiederum mich erkannt irgendwie und hat gesagt, ja, irgendwo erkenne ich Sie, aber vorsichtig, ich bin gefährlich. Also all diese unterschiedlichen Facetten, liebevoll, brutal, aggressiv, ja, das ist ja eine Form von von frontotemporaler Demenz beispielsweise.
Und da ist es ja offenbar so, dass bestimmte Ängste oder bestimmte Situationen, die sie möglicherweise auch im Krieg erlebt hatte, die Dame, Bedrohungssituationen, dass die dann nochmal rauskommen. Kann man sich das so erklären? Oder haben Sie sich das so erklärt?
Ich habe mir das so erklärt. Sie sind aus Estland geflohen. Meine Vorfahren, ich bin ja in der 6. Generation Arzt. Die Ärzte alle vor mir in den Generationen haben alle in Estland gelebt, haben da, mein Urgroßvater hat dann die Wirkung des Heilschlamms der Ostsee schon erkannt und Heilbad entwickelt Anfang der, also 1820er Jahre in dieser Zeit. Meine Großmutter ist mit meiner Mutter geflohen. Die haben einfach die Heimat verloren. Die haben den Krieg erlebt. Sie sind brutal behandelt worden. Auch haben gesehen, wie ein Schiff, das sie wegbringen sollte und auf das sie in letzter Minute nicht gekommen sind, wie das getroffen wurde, untergegangen ist und 1000 Menschen da oder hunderte von Menschen gestorben sind. In Deutschland ankommend, und dann sich nicht zurechtfinden in dieser Welt, dann sind die nach Goslar gegangen. Ich in meinem Harz ja groß geworden, weil mein Vater meine Mutter da kennenlernte. Und aber das sind waren alles neue Situationen, Verlust, Drama, auch Kinder verloren. Auch sie haben meinen Onkel verloren und ich wieder erlebt. Also all diese dramatischen Situationen haben sicherlich dazu geführt, eben auch, dass das Gehirn sich so verändert. Die Seele vergisst nicht, sage ich mal. Die Seele vergisst es nicht. Sie versucht es nur wegzudrängen, um nicht ständig präsent zu sein.
Ja, wir haben ganz viele weitere Hörerfragen. Bevor wir zu denen kommen, würde ich aber gerne dann doch noch fragen, was können wir lernen aus Ihrer Reaktion? Wie ich das verstehe, im Buch haben Sie ja nicht gesagt, ich hole jetzt meine Großmutter oder meinen Vater oder die Menschen, die betroffen waren, aus ihrer Realität raus. Ich versuche die jetzt zu überzeugen davon, dass es ja alles nicht so ist, sondern ein Stück weit begebe ich mich auch in deren Realität rein. Kann ich das so zusammenfassen?
Entscheidend. Diese Schneekugeln, der diese Menschen leben zunehmend, die müssen wir begreifen, also versuchen zu verstehen. Deswegen gibt es so einen Begriff Validation. Also gehe auf die Menschen ein. Habe ich das richtig verstanden? Du meinst das so? Ach ja, interessant. Oder die Brille im Kühlschrank, wo du denkst, boah, jetzt kannst du anmachen, warum hast du deine Brille im Kühlschrank liegen und so? Nein, mit reingucken und sagen, ach, jetzt kannst du ja doch jedes Mal besser den Quark erkennen oder was auch immer.
Professor Dr. Dietrich Grönemeyer ist unser Gast. Das Buch trägt den Titel Demenz, gezielt vorbeugen, ganzheitlich verstehen, liebevoll begleiten. Wir hören eine Frage.
Da Sie ja Radiologe sind, wollte ich fragen, ob die ganz verschiedenen Demenzformen bereits in einer sehr frühen Phase, also bevor überhaupt Symptome auftreten, in irgendeiner Bildgebung sich nachweisen lassen, wie beispielsweise CT, MRT oder auch Positronenemissionstomographie, und lässt sich dann daraus eine Verlaufsprognose ableiten?
Kann man es sehen, kann man es ganz vereinfacht sagen, auf dem Bild?
Nein. Kann man nicht. Man kann nicht sehen. Also wir versuchen das ja auch immer wieder, solange ich Kernspin und CT mache. Und dann sieht man auch irgendwann vielleicht eine Verringerung von Gehirnmasse. Heißt aber nicht, dass man deswegen nicht noch komplett denken kann. Ja, und auch komplex denken kann. Es gibt Hinweise, die vielleicht uns stolpern lassen sollten. Das sind so kleine Blutungen, kleine Petechien, nennen wir die, so kleine, wo wir sehen, es hat immer mal so ganz kleine Schlaganfälle gegeben.
Also übergangene.
Übergangene.
Die Leute gar nicht gemerkt haben.
Die sie nicht gemerkt haben oder nur mal ganz kurz gezuckt haben oder merken, irgendwas ist da. Aber das sind so kleine Hinweise, aber erstmal interpretieren wir die als Hinweise auf eine Gefäßerkrankung und möglicherweise einen drohenden Schlaganfall noch gar nicht. Bringen die gar nicht in Zusammenhang mit Demenz, aber heute durch die Lenzes-Kommission sind wir aufmerksamer geworden diesbezüglich.
Was ist mit diesen Plaques im Hirn, die ich schon erwähnt habe und von denen man schon so viel gelesen hat? Ja. Wie verhält sich damit? Also da schreiben Sie ja auch, nicht jeder, der die hat in großer Zahl, wird auch dement.
Nein, wir sehen und kann sie mit hochauflösenden, sicherlich, wenn man sich genau damit befasst, das eine oder andere erkennen, aber das gibt keinen wirklichen Hinweis. Nein. Also auch Taukörper, diese kleinen Proteinknollen in den Zellen oder Amyloid, ja, es gibt Hinweise, aber da sind wir so weit von entfernt im Moment.
Wir hören eine nächste Frage.
Wie kann ich eine Demenz im Alter, die von Erinnerungslücken geprägt ist und sich sich allein auf eine Überfrachtung des Gehirns zurückführen lässt, von einer krankhaften Alzheimer-Demenz unterscheiden? Und ist eine solche Kategorisierung überhaupt sinnvoll?
Herr Grönemeyer, bitte.
Tja, Kategorisierung ist nicht sinnvoll. Wir haben ganz viele Depressionen. Menschen mit Depressionen auch ja zunehmend in den letzten Jahrzehnten, also psychische Erkrankungen stehen Nummer eins mittlerweile. Da kann ich nicht den Umkehrschluss treffen. Ich kann nur es ernst nehmen und sagen, es könnte vielleicht damit zusammenhängen, aber es hat ganz viel mit unserem Leben zusammen zu tun, mit maximalem Stress, mit maximaler Angst und Nichtbewältigung. Deswegen benötigen diese Menschen ja wirklich eine gute professionelle Begleitung durch Psychologen und Psychosomatiker und teilweise Psychiater. Da geht es ja darum, auch Medikamente zu bekommen. Nein, also man kann noch nicht diesen Schluss, aber man hat Hinweise und sage, es könnte sich ja vielleicht entwickeln. So wie bei meinem Vater, der den Parkinson-Symptome sehr früh hatte. Das sind so Hinweise, wie eben auch diese kleinen Blutungen im Gehirn, die wir sehen als Radiologen, diese Petechien, diese ganz Mikro oder auch Makro kleinen leuchtenden Flecke im Gehirn. Hinweise. Es sind Hinweise. Und daraus könnte man Schlüsse ziehen und sollte sie auch ziehen, aber so, dass man nicht das überdramatisiert, weil die Überdramatisierung auch mit Menschen und mit Patientinnen führt ja sofort wieder zu neuen Angst. Also man muss sich Zeit nehmen, auch dann wirklich ernsthaft mit den Menschen darüber zu unterhalten oder den Angehörigen.
Was wird mein Arzt tun, um das irgendwie rauszufinden? Also er wird wahrscheinlich zuerst irgendwelche anderen Krankheiten und Erscheinungen versuchen auszuschließen.
Genau.
Was wird er in einem nächsten Schritt tun mit dem Patienten? Da gibt's ja auch sogenannte Demenztests.
Ich bin kein großer Freund von Demenztests, zumindest nicht dann, wenn sie nicht wirklich ganz in Ruhe durchgeführt werden und ganz in Ruhe auch begleitet werden. Weil jeder weiß von uns, wer unter Druck steht, wir erinnern uns an die Schule, wir stehen unheimlich unter Druck, unser Gehirn spinnt, es vergisst alles, was man vorher wusste. Und auf einmal macht man einen Fehler nach dem anderen und plötzlich ist man dement in der Analyse. Nein, aufpassen. Aber mit dem Arzt, der Ärztin des Vertrauens, das kann der Hausarzt sein, das kann aber auch die Gynäkologin sein oder jemand, mit dem man, der einen lange kennt und der weiß, wie man ist, der weiß, wenn du Angst hast, dass du so und so reagierst, der weiß, weil es dir im Moment nicht so gut geht, das kann daran liegen, dass du jetzt gerade deinen Arbeitsplatz verlierst oder dass du Stress in der Familie hast oder dass du gerade einen geliebten Menschen verloren hast. Das können ja ganz viele andere psychische Symptome oder soziale Symptome sein, auf die man achten muss. Und das kann in der Regel nur der Arzt des Vertrauens. Deswegen benötigen wir auch alle einen solchen Coach. Und wenn die Hausarztmedizin eine andere wäre, dann und die auch die Ausbildung in der Medizin diesbezüglich in diese Richtung gehen würde, dann wäre der Hausarzt, die Hausärztin des Vertrauens die richtige Präventologin und auch gleichzeitig die richtige psychosomatische Betreuerin oder Betreuer.
Madeleine hat uns geschrieben, Madeleine aus Homburg. Sie schreibt, ich ernähre mich gesund mit viel Gemüse und wenig Zucker, ohne Fleisch, ab und zu Fisch, keine Fertigprodukte. Kann ich damit etwas tun gegen Demenz? Die Frage von Madeleine.
Also es ist ein guter Weg. Ob die Demenz nicht trotzdem kommen könnte, kann ich nicht beantworten. Ich nenne dann nur meinen Bruder, der genau so gelebt hat und mit 44 Jahren an einem Lymphknotenkrebs gestorben ist. Und er hat wirklich ein Leben perfekt von außen. Heute würde ich sagen, es war einer der ersten Vegetarier, Veganer, die ich zumindest kennengelernt habe, gut gelebt und meditiert und nach Indien gegangen. Aber es hat seinen Krebs nicht verhindern können mit 44 Jahren und der Weg ist aber das Ziel, weil wir es alle nicht wissen. Und wenn man sich gut dabei fühlt und sich gut, mir geht es wirklich um das Gut, um das leckere Essen, um das Gute, das Wohlbefindliche, mit dem ich lebe und sage, das mache ich jetzt so, weil ich eben nicht schwer erkranken möchte, weil ich nicht chronisch krank werden möchte, weil ich möglichst natürlich altern möchte und lange leben möchte, wohlbefindlich leben. Das ist der richtige Weg, aber zu sagen, ich kriege das und das und das nicht, geht nicht.
Ich habe ja auch Genuss dabei, wenn ich mich gut ernähre. Ich
es geht um den Genuss.
In dem Moment was. Ne? Ich verschiebe es ja nicht, den Genuss, oder dann habe ich irgendwas davon, sondern ich muss es mich ja vielleicht so konditionieren, wenn ich mich jetzt gut ernähre, dann habe ich jetzt ja auch schon den Genuss und fühle mich in diesem Moment besser.
Genau, genau. Ich habe in 3 Wochen kommt noch ein Buch von mir, das heißt Natürlich altern, fit bis 100. Und da geht es genau darum, Genuss muss und kümmere dich um dich selbst. Denn diese Frau macht genau das Richtige. Genau das Richtige. Wenn sie jetzt den Genuss dabei hat und das möchte ich alle zu motivieren. Ja, dann kannst du so viel selbst tun. Da musst du nicht den ganzen Tag auf die Uhren gucken oder sonstiges glauben, was dir an technischen Hilfsmitteln hilft, möglichst lange zu leben. Es geht nicht ums lange Leben, sondern es geht ums wohlbefindliche Leben.
Es ist trotzdem interessant, auch wenn man vorsichtig sein muss, man kann natürlich nicht mit der Ernährung schlimme Krankheiten verhindern. Also diese Illusion sollte keiner haben. Aber auf einzelne Sachen zu gucken, ist ja schon interessant. Sie schreiben, die sogenannte Blutzuckerachterbahn sollte man vermeiden. Also zum Beispiel schlecht eingestellten Diabetes. Und da fand ich im Buch interessant, welche Rolle können dabei die Zuckerarten Galaktose und Tagatose spielen? Das hatte ich so noch nicht so oft gelesen.
Sie spielen in Zukunft eine große Rolle, sind jetzt noch sehr teuer. So ein Kilo Galaktose kostet 100 Euro. Aber Galaktose und Tagatose, Galaktose ist ein Zucker, der direkt ins Gehirn geht, ohne nur mit ein wenig Insulin noch verbraucht, Tagatose gar nicht mehr. Tagatose ist eigentlich ein Präbiotikum, was hilft, letztendlich helfen würde, dass Muskulatur wieder, das ADP stark aufgebaut wird, dass Karies prophylaktisch wirkt und das ist jetzt das Wichtige, ja gerade auch bei demenziell erkrankten Menschen, dass im Grunde der Nährstoff ins Gehirn muss. Ja, der Zucker geht ja nur mit Insulin ins Gehirn und in die Zellen rein. Also wenn ich was habe, wenn ich zukünftige auch Zuckerarten habe, die es eben ohne Insulin schaffen. Und deswegen ist die Insulinforschung so wesentlich. Das sage ich als Schirmherr der Deutschen Gesellschaft für Bauchspeicheldrüsenkrebsoperierte. Ja, es ist so wichtig, was zu finden, was im Grunde das Gehirn auch ernährt, denn wir wissen heute, eine hohe Zuckerlast im Blut, die Hyperglykämie, eine hohe Insulinlast im Gehirn gleichzeitig scheinen die einzigen Kriterien für diesen Killerkrebs Bauchspeicheldrüsenkrebs zu sein. Und gleichzeitig ist es aber auch der Schlüssel zur Demenz. Mhm. Ja, diese Insulinforschung, die Forschung der Bauchspeicheldrüse ist so ein wesentlicher Schlüssel, den haben wir bisher vernachlässigt. Und das ist in der Zukunft eine richtige Forschungs- und auch Produktentwicklungs Voraussetzung, damit wir Diabetes, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Demenz, aber auch alle anderen Erkrankungen besser nicht nur verstehen, sondern auch behandeln können oder auch sogar in den Griff kriegen.
Dietrich Grönemeyer ist unser Gast. Das Buch trägt den Titel Demenz, gezielt vorbeugen, ganzheitlich verstehen, liebevoll begleiten. Eine nächste Frage.
Mich würde interessieren, wieso man nicht Demenzkranke in Wohngruppen therapiert? Fragezeichen. Im Altersheim ist keine Zeit, dass die Menschen Unterhaltung haben und gefördert werden. Wie sieht der Autor dies?
Herr Grönemeyer.
Ja, natürlich. Also integrieren ins Leben in Wohngruppen. Es gibt dazu in Aachen. Vielleicht guckt man noch mal in der Mediathek. Ich habe da letzte Woche ja in volle Kanne im ZDF auch viel zugesagt. Aber vor allen Dingen wurde dort eine solche Einrichtung in Aachen, vorbildlich für Deutschland, die erste gezeigt, wo Menschen wirklich mit Frühentwicklung und späterer Entwicklung und mit liebevollen Angehörigen und Pflegenden gezeigt. Also grandios, das müsste aber gesellschaftsweit praktiziert werden. Und in der Gesellschaft heißt es doch, wir brauchen dieses Miteinander, dieses Gefühl, wir gehören zusammen, auch wenn ich vielleicht nicht mehr ganz so mental intakt bin oder ganz gar nicht mehr ich bin, sondern der gleiche Mensch, aber eine andere Persönlichkeit. Ja, wir brauchen diese ja eine ganz viel gesündere Haltung zur Demenz, eine andere Sprache, mit denen wir umgehen und eben auch die ganze Gesellschaft viel bessere Strukturen. Also ich gebe ihr völlig recht, aber es geht noch darüber hinaus, die demenziell und behindertenfreundliche Gesellschaft. Darum geht es in der Zukunft.
Sie haben gesagt, dass in Aachen diese Einrichtung sei vorbildlich. Vielleicht können Sie drei Sachen sagen, was daran vorbildlich ist, was daran so hervorragend ist.
Erstens der Umgang, zweitens das gemeinsame Theaterspielen, Chor, singen, reden, zulassen, die Verrücktheiten zulassen. Jeder hat ein GPS-System, das heißt, man kann sich gar nicht verlieren, sondern wird wiedergefunden. Der Freiheitsdrang wird nicht begrenzt, weil jeder demenziell Erkrankte hat einen anderen Freiheitsdrang. Ja, er geht auf einmal los und geht alte Wege und wenn die Wege gefährlich sind, geht er sie trotzdem. Deswegen zu Hause kann man dann vielleicht mal einen Wasserkasten ein bisschen in den Weg legen, um diese Rennstrecken von Demenzerkrankten ein bisschen ja, in einen neuen Parcours zu entwickeln. Und das wurde da wunderbar gezeigt, auch der Umgang mit Tieren. Also wir wissen, dass alle eine Katze, einen Hund zu Hause bauen. Das ist ein Segen. Mhm. Und wir haben selbst eine Katze, das ist ja wie ein kleiner Mensch. Sie haben genauso eine Seele, obwohl sie bei uns im Grundgesetz als Ding, man muss sich das mal überlegen, es wird als Ding beschrieben. Ein Tier ist genauso ein Lebewesen wie wir, redet mit uns ja auch und wir mit ihm. Also das ist, und das wird da, das kommt da so wunderbar heraus in diesem Dorf. Und ich meine, wir haben da vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren schon drüber nachgedacht. Ich meine, so lange habe ich mit Demenz zu tun, mit meiner Großmutter, der Schwester meiner Tante, mit meinen Eltern dann, die dann, ja, und jetzt kommt es gerade. Aber und es macht Hoffnung.
Ist das denn auch mit sehr hohen Kosten verbunden, frage ich mich gerade? Also kann sich, sag ich mal, die Gesellschaft, kann sich das der Einzelne leisten, diese Form der hervorragenden Betreuung?
Im Moment nicht jeder, sicherlich. Es kostet, glaube ich, 4.000 und 4.000 Euro im Monat, wenn ich das noch richtig gerade reflektiere. Aber es ist doch ein, je mehr wir gemeinsam uns engagieren, dann von der Krankenkasse bis hin zum Staat, sieht man, für viele anderen Schwachsinn wird Geld ausgegeben und hier ist aber eine große Notwendigkeit, weil die Demenz entwickelt sich weiter. Die Demenz ist im Moment wird nicht weniger, im Gegenteil. Und das sollte uns alle, und auch die Depression, die Angst, die zunimmt, die Burnout, alles nimmt zu. Also von daher müssen wir das schon sehr, sehr ernst nehmen.
Wir hören eine nächste Frage.
Wenn Demenz eine Folge von Morbus Parkinson sein sollte, wie allgemein im Raum steht, ist dann diese Krankheit unausweichlich oder kann mit Vorbeugemaßnahmen der Verlauf gemildert werden?
Herr Grünemeyer.
Also Parkinson kann ein Vorläufer sein, kann aber auch nur einfach ein Symptom sein einer Demenz. Also beide Richtungen sind denkbar. Ja, es gibt gute medizinische Therapieansätze in der Demenz, in der Behandlung von Parkinson bis hin. Damit habe ich mich ja sehr früh als interventioneller Radiologe, als Mikrotherapeut befasst, also nutze einen Computer oder Kernspintomographen und führe kleine Instrumente in die Bandscheibe, ne? Mikroinstrumente zwischen 0,1 und 2 Millimeter und in die Bandscheibe, in den Tumor und bringe dort Medikamente hin oder veröde Nerven. Und das gibt es eben auch beim Parkinson, einige wenige tolle Zentren in der Welt, die dann eben auch solche Therapiemöglichkeiten im Gehirn haben. Aber ansonsten gibt es von der Physiotherapie, von der Ergotherapie bis hin zu Medikamenten oder, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den man bei demenziell Erkrankten nicht vernachlässigen darf, eben auch einfach nur Rückenschmerzen durch Parkinson. Der muss behoben werden, dann geht es dem Menschen sofort besser, dem demenziell Erkrankten besser. Nur häufig können die Menschen da gar nicht, kommen sie gar nicht da drauf, dieses zu formulieren. Oder können es auch gar nicht mehr formulieren und dann macht das möglicherweise Aggression. Wie bei demenziellen Erkrankten, weil er es nicht äußern kann, seinen Schmerz. Da kann ja auch ein Zahnschmerz sein. Das kann ja auch sein, dass er nicht hören kann, kann sich aber nicht darauf hinweisen, dass er nicht hören kann. Aber dann gehört es, kann man, wenn man das weiß, dass Menschen, die in solchen ja eingeschlossenen Räumen sind und sich nicht äußern können und Scham haben können, Angst haben können oder nicht wissen, wie sie sich ausdrücken können, kann das ja zu diesen Aggressionszuständen führen, die man gar nicht versteht von außen. Das meinte ich mit dieser Welt, dieser Schneekugel, in der sie leben, die man ernst nehmen muss und deswegen auch noch weiter gucken muss. Weil möglicherweise schafft man auf einmal ganz große Erleichterung, so wie ich mit mikrotherapeutischen Behandlungen. Und deswegen komme ich unter anderem ja auch zur Demenz, weil ich ja solche Menschen ja immer erlebt habe, die mit mir auch darüber geredet haben. Und wo ich dann auf einmal in Rückenschmerzen nehmen konnte und schon ging doch das eine oder andere besser weiter, weil ich eben mit kleinen Instrumenten dann auf einmal ganz vorsichtig, ambulant, ohne Schmerzen, ohne Medikamente ihnen helfen konnte.
Eine nächste Frage.
Im Grönemeyer-Institut in Bochum.
Ja, ja, eine nächste Frage.
Was hält denn der Autor im Studio, Professor Grönemeyer, von Selbsttests für Demenz, wie sie im Internet stark beworben werden? Welche Rolle spielen beispielsweise Analysen von Stimmen mit KI bei solchen Tests? KI ist ja angeblich auch in der Lage, Depressionen frühzeitig zu erkennen.
Ja, spannend. Selbsttests und KI, fragt der Hörer.
Ich bin gegen Selbsttests. Ich bin nicht gegen Selbsttests generell. Ich bin aber ohne kompetente Begleitung dagegen, weil die Fehlinterpretation zu groß ist. Doc fragt Dr. Google, ich meine, wissen wir alle, kriegst 1000 Antworten. So, jetzt will ich damit nicht Google diskreditieren. Ja, es geht nur darum zu wissen, das ist ja stellvertretend jetzt im Moment für KI. Das, was ich bekomme, muss nicht meiner Lebensrealität entsprechen. Das, was ich bekomme, hängt immer von meiner Art und Weise der Interpretation und des Wunsches zusammen, wie es sein sollte, das Ergebnis. Oder die Angst davor, und jetzt werde ich noch bestätigt, dass es so ist, und es ist überhaupt nicht so. Und schon ist man in einer Teufelsspirale. Also da ist wieder die Betreuung so wesentlich, der Vertraute, die vertraute Ärztin, der vertraute Therapeut, Heilpraktiker, Physiotherapeut, wer auch immer das Vertrauen genießt oder Sportwissenschaftler, mit dem sollte man sich dann an dieser Stelle einen solchen Test angucken.
Mhm. Dr. Isolde Vetter hat uns geschrieben aus Karlsruhe und ich vermute mal, sie schreibt ein bisschen bewusst überspitzt, um eine Sache rauszustellen. Ich lese mal vor. Hat diesen ganzen Hype um Demenz nicht die Pharmaindustrie entfacht, weil sie das neue marginal wirksame Medikament gegen Alzheimer zu einem Verkaufsschlager machen will? Jeder von uns kannte oder wusste zumindest aus der Verwandtschaft von einem Opa, der eben nicht mehr so gut beieinander war. Verdienen konnte man damals an ihm nichts. Kann man das so sehen wie Frau Vetter oder ist es doch sehr stark übertrieben?
Ich finde es übertrieben insofern, dass ich schon mich freue, dass die Industrie in der Lage ist, uns neue Medikamente zu bieten und neue Techniken zu bieten. Ich wäre doch hilflos, wenn ich nicht einen CT- oder Kernspintomographen hätte mit der Art und Weise, wie ich heute Schmerzen, vor allem chronische Schmerzen, wo Ärzte bis zu 24 Ärzten vorher waren und von einer neuen Operation stehen hätte. Das gilt auch für Medikamente. Die Frage ist immer, wann wende ich sie an? Und es ist Hoffnung sicherlich, ja, das geht ja hin bis zur Impfung. Ich bin jemand, der sagt, Impfen ist besser als therapieren, wenn ich mit einem guten Medikament, mit einer guten und erfahrenen Ansatz komme, wie bei der Pockenimpfung, die wir ausgerottet haben, die Pocken weltweit. Das ist doch ein toller Ansatz. Nur, ich kann auch denjenigen verstehen, der sagt, ich nicht mit mir. Ja, und jetzt aus welchen Gründen auch immer, und da muss ich das genauso ernst nehmen und bin es ja dann auch selbst, der genau so auch vorgeht, sich, jetzt kommt wieder das Wissen, sich damit auseinandersetzt. Die neuen Medikamente machen Hoffnung, weil es uns zeigt, es gibt Möglichkeiten. Ich muss aber wissen, wo setze ich sie ein? Sie kosten 25.000 Euro. Ja, ich kann sie nicht jedem geben und ich muss sie sehr früh geben und brauche dann auch, muss genau wissen, wem ich sie gebe. Ne, scheinbar beim ApoE4 ist es, ne, wenn das dieses Gen entdeckt ist, dann muss man aufpassen beispielsweise. Also es ist viel komplexer, als wir es manchmal pauschal sagen können. Und ich bin froh, dass es diese Forschung gibt. Ich bin froh, dass es neue Entwicklungen von Medikamenten gibt. Aber es gibt auch viele, viele alte, die dann eben auch bekämpft werden. Und da hat sie möglicherweise, da hat sie sicherlich recht. Ja, wenn ich weiß, dass ich mit der Weidenrinde Schmerzen lösen kann und ich richte meinen Fokus darauf, die Pflanzenheilkunde tot zu reden oder wegzukriegen, dann mache ich einen großen Fehler. Mhm. Wenn das Aspirin ist ja eine Synthetisierung der Weidenrinde, da die Salicylsäure in der Weidenrinde, dort die Acetylsalicylsäure, die 100-mal stärker ist. Aber ich brauche nicht immer diese 100-mal stärkere. Deswegen ist ja mein Ansatz, dass ich sage, denken wir doch weltmedizinisch. Ich habe diesen Begriff ja geprägt. Weltmedizin, das ist die Zukunft zwischen Hightech und Naturheilkunde, Psychosomatik und Umweltmedizin ökologisch gedacht insgesamt. Und es geht immer um die Wohlbefindlichkeiten von leicht nach schwer behandeln und immer gucken, mal brauche ich die Naturheilkunde, ich brauche sicherlich immer die psychosomatische, psychosoziale Medizin drumherum, auch wie ich lebe und welche Konstellationen da auch krank machen sind, muss ich genauso im Blick haben, aber auch die gesamte Umwelt. Ja, wenn ich diesen ganzheitlichen Blick habe, dann sind wir und kämen wir auf den richtigen Weg.
Zu dem ganzheitlichen Blick gehört ja auch zu gucken, wie lebt jemand, was hat er möglicherweise an Umweltstoffen aufgenommen in seinem Leben. Und da beschreiben Sie ja auch Ihre Kindheit in Bochum, den Staub der Bergwerke. Da können wir Saarländer, glaube ich, ganz gut anschließen an diese Erfahrung. So, was hat der Staub jetzt möglicherweise zu tun mit dem Entstehen von Demenz? Das fand ich auch sehr spannend.
Ja, die Lancet-Kommission hat das mittlerweile als einen krankmachenden Faktor, das ist wirklich bedeutsam, ja, erkannt. Und jetzt ist Mikroplastik ja auch, wir sehen ja Mikroplastik und
wir atmen das ein.
Wir atmen es ein und wir können es auch schon im Gehirn in Einzelfällen auch schon nachweisen. So, und jetzt hat man festgestellt, also dass diese Umweltverschmutzung mit Kohleruß, aber auch der Abrieb von Reifen auf den Straßen, der ist ja gigantisch. Ja, wenn wir uns in kriegerische Auseinandersetzungen begeben, dann werden Landschaften, Menschen, Tiere und Raketen in Staubpartikel zerrissen. Auch das belastet die gesamte Welt insgesamt. Und wir nehmen sie über die Lunge auf und transportieren sie dann auch ins Gehirn. Und das scheint ein nicht unwesentlicher Faktor für die Entwicklung von demenzieller Erkrankung weltweit zu sein.
Weil dann Entzündungen entstehen? Oder was könnte
chronische sozusagen, Entzündung, also chronische stille Entzündung, Entzündung, stille ja. Entzündung, chronische Entzündung und dann eben auch Blockierung, ne? Also Blockierung von elektronischen Informationswegen, die ja in unserem Gehirn unser Denken ja ausmachen.
Ja.
Und auch natürlich die gesamten chemischen Hormone und Hormonwege und sonstigen Stoffwechselwege geblockt sind.
Ein Hörer oder eine Hörerin schreibt uns, kann eine nicht mehr funktionierende Herzklappe Auswirkungen haben, die ähnlich einer Demenz sind, weil das Gehirn unterversorgt ist mit Sauerstoff. Wenn dann noch ein Mangel an Trinken und Stress hinzukommen, was auch die Funktion des Gehirns bremst, könnte dann die Fehldiagnose Demenz möglich sein, wenn keine gezielten Untersuchungen durchgeführt werden. Die Person möchte anonym bleiben.
Ja. Super Analyse, genau.
Ist so, ja?
Ist so. Also ich bin ja selbst herzmuskelkrank gewesen, habe eine Herzmuskelentzündung gehabt vor ein paar Jahrzehnten. Ja, ich weiß, wie nicht nur das Herz kreuz und quer schlägt, sondern auch das Gehirn eigentlich gar nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, weil auf einmal setzt der Denkenmoment aus oder man ist in voller Angst und dass man gleich stirbt. Oder ich persönlich hatte auch die Angst, dass ich jetzt kurz vor der Herztransplantation stehe und musste mich runterbeamen. Also diese ganzen Ängste irgendwie wegbekommen. Und es ist mir gelungen, durch immer wieder kehrendes Ansatz Ruhe zu finden mit mir selbst. Das Gleiche gilt eben auch für eine schlechte Herzklappe. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Veränderungen, also fehlendes Insulin und im Gehirn kommt die Glukose nicht an. In dem Moment denkst du ja gar nicht mehr. Oder Hunger. Ja, Hunger. Also bei mir, wenn ich hungrig werde, und nachmittags um 5, ich weiß nicht, vielleicht kennen das andere oder sicherlich auch, auf einmal ist das Gehirn leer. Bin ich jetzt dement oder werde ich gerade dement oder habe ich eigentlich nur...
Ich gehe dann in die Kantine und hole mir ein Stück Schokolade.
Ja, genau. Völlig richtig. Da kriegen Sie auch noch Vitamin B1, was ganz häufig fehlt bei Demenzerkrankten. Ja, aber ja, die Schokolade ist gut und dann denken, und das ist das...
Die Schokolade ist gut, sagen Sie wirklich?
Ja, sicher. Ja, klar. Ja, also sowohl neuroprotektiv, auf der anderen Seite eben auch, ist es Nervennahrung, im wahrsten Sinne des Wortes, die Schokolade, die schwarze Schokolade. Und kriegen natürlich in dem Moment auch Zucker, ein bisschen, was das Gehirn braucht und haben will und geht dann schnell über. Aber ich stelle bei mir fest, und das gilt für viele Menschen, die immer älter werden, da gibt es aber keinen Anfangspunkt, denn wir werden immer älter vom ersten Lebenstag an. Aber Binsenweisheit. Aber bei mir ist es so, ich merke dann, mein Gehirn wird leer, ich muss trinken. Das hat sie gerade auch richtig gesagt. Ich muss trinken, trinken, trinken. Und auf einmal ziehe ich mir eine halbe Pulle stilles Wasser rein oder eine ganze, weil es besser zu trinken ist als jetzt Blubber. Und dann merke ich nach kurzer Zeit, jo, es wird wieder. Also meine angebliche Demenz ist geheilt in diesem Moment.
Das ist ja etwas, was man anekdotisch häufig hört, dass wenn ältere Menschen, wenn die einfach so wenig getrunken haben, dass es dann so wirkt, dass sie für einen Moment lang einfach desorientiert sind oder nicht mehr so gut können. Und dann ist häufig das Problem, dass einfach vergessen wird, ausreichend zu trinken. Und deswegen soll man auch ältere Menschen, schreiben sie auch im Buch, wirklich auch darauf hinweisen, dass sie jetzt was trinken sollen oder immer was anbieten auch, ne?
Immer was anbieten. Und gibt es ja natürlich auch Menschen, genügend Menschen, auch das habe ich erlebt in meiner Familie, die einfach nicht trinken wollen. Und wenn du dann anfängst zu sagen, du musst aber trinken, Mensch, du stirbst oder nachher bist du ohnmächtig, du musst trinken. Das Gegenteil passiert, genau das sollte man nicht, sondern sich drauf einlassen. Sagen, ja gut, dann machen wir es später und auch ich habe hier was, isst doch mal ein bisschen Wackelpudding. Ja, das ist wunderbar, oder eine klein geschnittene Melone. Das ist so, die sind so voller Wasser, dass du auf dem Nebenweg das Problem lösen kannst.
Nicht über Druck und Stress, sondern
überhaupt
auch
nicht.
Über Spaß und vielleicht ein bisschen Genuss sogar.
Ja, und ich habe einen 93-jährigen lieben Freund in Bremen mit einer Frau, die eben demenziell erkrankt ist. Sie setzen sich, er und seine Söhne setzen sich hin und geben löffelweise liebevoll er seiner Frau, sie ihrer Mutter Flüssigkeit. Also und gucken auch 800 Milliliter löffelweise. Das erfordert Zeit, das erfordert Hinwendung. Es schafft auf der Gegenseite Vertrauen, es schafft ein Miteinander. Ja, und ich denke gerade an meinen Vater zurück, der ein Jahr nicht mehr geredet hat und eigentlich nur gelegen hat. Und jetzt könnte man ja sagen, ja Mensch, was ist ja unwürdig, dieses Leben und wie auch immer. Nein, erstens hatten wir eine gute Pflege, Tagespflege für meinen Vater, auch meine Mutter, mit wunderbaren, auch damals, verpönten, auch polnischen Pflegekräften. Da bin ich auch ziemlich attackiert worden am Anfang und dann habe ich mich da durchgesetzt und wir uns durchgesetzt und es getan. Aber mein Vater, und jetzt kommt der springende Punkt, ein Mensch, der in seiner Welt lebt, nicht mehr mit uns redet, auch meine Mutter, die aber dann lieber tanzte, wenn Musik kam, ging die, ne? Und das ist so ein wesentliches Element, was ich auch mitgeben möchte, ja, also Musik anmachen und auf einmal fangen die Menschen wieder, vor allen Dingen, wenn man die Musik aus ihrer Vergangenheit historisch nutzt, wo du weißt, ja, da sind die immer, ist ein Schiff wird kommen oder von Lale Andersen oder so aufgelegt, dann geht's auf einmal rund und die fangen wieder an zu tanzen. Aber auch ein Mensch, der da nur liegt, hat uns so viel Kraft gegeben. Ja, er war da, er war anwesend, der Mensch ist da. Er hat auch durch die Anwesenheit seiner Person, meine Großmutter genauso, meine Tante ebenso, die alle 5 Minuten sich wiederholte und sagte, ach, was ist das für ein lieber Hund, ach, das ist ein süßer Hund, wie heißt er denn, der Hund? Ja, Schnuffi. Ach, das ist aber toll. Ja, das alles wirklich als Kraft auch für sich selbst begreifen, weil das sind liebe Menschen, die ja auch vorher ganz viel bedeutet haben.
Das ist eine große Herausforderung für die Angehörigen,
ja,
das durchzustehen.
Ganz groß. Riesig, riesig.
Und noch ein paar Minuten haben wir. Ja. Vielleicht lassen Sie uns noch ein bisschen über die kognitive Reserve sprechen, die ja auch umstritten ist, ob man die sich in jungen Jahren erwerben kann, indem man zum Beispiel viel Musik macht. Kann man davon ausgehen, dass wenn man Musik macht, viel singt und sich da engagiert, dass man da so eine Art kognitive Reserve sich erwirbt und auch vielleicht ein bisschen sich gegen Demenz rüstet?
Also alles, was in diese Richtung geht, ist erstmal vernünftig und wenn es Spaß macht, nicht wenn es Druck macht. Ja, wenn man Sudoku macht, weil man meint, jetzt musst du die Demenz verhindern, dann lass es lieber. Aber im Chor singen, selbst singen, wir können alle singen, egal ob, wir sind keine Profis, aber jeder merkt ja, wenn Musik läuft, deswegen ist Karaoke ja auch so beliebt, ja, dann ist man mit sich und fröhlich. Es hat einen großen Vorteil, glaube ich, ob es Demenz verhindert, sei mal dahingestellt. Aber es hat einen großen Vorteil, man erinnert sich, wenn man selbst später in so eine Situation kommt, an diese Lieder. Und ja, man macht eine Vorbeugung. Ja, eine wunderbarer vorbeugender Prozess für einen Moment, wo es möglicherweise nicht mehr so mit dem Gehirn klappt, wie man es eigentlich glauben würde, dass es bis zum Ende des Lebens klappen würde.
Sport, das ist keine Überraschung, jeder Mediziner rät zu Sport, aber ich finde bei Ihnen schon interessant, dass Sie explizit Ping-Pong erwähnen, dass das eine ganz gute Demenz, nicht Prophylaxe, aber dass das förderlich sein kann.
Ja, alle Formen, die also den ganzen Körper in den unterschiedlichen Reaktionen komplex motivieren. Dazu gehört Ping-Pong, da gehören die Kampfsportarten auch sicherlich dazu. Da gehört
also, dass ich mit Arm und Beinen ganz unterschiedliche
Bewegungen
mache. Ganz unterschiedliche
Bewege und auch teilweise, ja, dass ich oben rechts schlage, kurz denke oder nicht denke und mit dem Fuß eine ganz andere Bewegung mache und der ganze Körper sich mit allen Muskeln bewegt. Also das ist sicherlich sowohl vorbeugend als auch therapeutisch hoch.
Ist bei einem Instrument ja auch so. Da muss man ja auch mit beiden Händen ganz unabhängige Bewegungen machen. Ist ja auch eine gute Schule fürs Gehirn, sage ich jetzt mal als Laie.
Ja, wir haben das in der funktionellen Kernspintomographie, können wir es auch beweisen, nicht? Wenn ich mit den Fingern wie Klavier spiele, Flöte oder auch sonstige Dinge nähe, schreibe, all das macht das Gehirn plastisch und man sieht auch in den Regionen des Gehirns, dass da die Durchblutung ganz auf einmal sofort schlagartig zunimmt. Das heißt, das Gehirn wird ganz anders ernährt. Und wenn man jetzt noch oft in der Ernährung, denn das ist ein wesentlicher Aspekt auch neben der Bewegung, auch der Lancet-Kommission, wenn man jetzt die Ernährung auch noch im Blick hat, dass man sieht, okay, was könnte dir fehlen? Über Diabetes haben wir vorhin ja geredet, aber es fehlt dir beispielsweise Vitamin B1, wie bei meiner Mutter, oder B12. Ich musste die Neurologin darauf hinweisen, dass meine Mutter so wenig Vitamin B1 hat. Und das wissen wir heute, dass das eine Riesenrolle spielt. Ich will nicht auf andere Stoffe im Moment weiter eingehen, aber das spielt gleichzeitig neben der Bewegung eine gigantische Rolle. Und wenn man die alten Ayurveden ja auch hört, die sagen Ernährung, Bewegung und Eigenverantwortung auch entspannen und Eigenverantwortung, das schafft Wohlbefinden und langes Leben und langzeitige Vorsorge.
Wir haben noch Zeit für eine kurze Frage von den Hörern.
Wenn ich Anzeichen von Veränderungen bei mir im Gehirn bemerke, wo finde ich einen Arzt, dem ich vertrauen kann? Wartezeiten sind teilweise bis zu einem Jahr.
Vielleicht eine kurze Antwort.
Ja, nicht warten, sondern zu dem Arzt oder Ärztin gehen, die Sie am liebsten besuchen würden. Und das kann irgendjemand sein, kann auch der Urologe, die Gynäkologin oder der HNO-Arzt sein.
Es gibt, wenn wir uns das Buch angucken, ein beeindruckendes letztes Kapitel, finde ich. Und da reden Sie eigentlich noch über was Größeres, dass wir lernen können. Wenn das Gedächtnis weniger bedeutsam wird, dann schreiben Sie, dann wird der Moment wichtig. Was meinen Sie damit? Also was können wir da lernen, wenn der Moment wichtig wird und das Gedächtnis weniger wichtig?
Dann ist der Genuss des Momentes das Entscheidende. Dann ist das jetzt in diesem Moment, wo ich jetzt lebe und nicht morgen und nicht vorher, eigentlich so entscheidend. Und das kann für einen, der noch sein ganzes Wissen hat und seine ganze Lebendigkeit spürt, genauso wichtig sein für jemanden, der in einer ganz anderen Welt ist. Und das ist eigentlich das, was wir lernen müssen. Diese kleinen Schritte im Leben und das jeden Tag, jede Minute, vor allen Dingen jetzt gleich, das Leben wieder von Neuem anfängt. Und das sollten wir doch als Genuss sehen, denn es ist das schönste Geschenk, das man sich vorstellen kann, leben zu dürfen in dieser kurzen Zeit unserer Existenz, die bei meinem Bruder 44 Jahre alt bedeutet hat und vielleicht wir auch 110 oder möglicherweise, wie die Chinesen gerade formuliert haben, 150 Jahre lang Jahre alt werden können, aber damit ganz viele Hilfen wahrscheinlich im Moment noch.
Wobei Sie schreiben im Buch, jeder will alt werden, keiner will alt sein. Ne?
Ja, genau. Und wenn ich mich frage, wie alt ist mein Gehirn, das kriegen wir sowieso nicht raus.
Dietrich Grönemeyer, herzlichen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Dortmund. Danke.
Ja. Tschüss zusammen, alles Liebe, alles Gute.
Demenz, gezielt vorbeugen, ganzheitlich verstehen, liebevoll begleiten. 272 Seiten kosten 22 €, erschienen im Ludwig Verlag. Jeweils ein Exemplar geht an Friedrich Welter aus Neuenkirchen, an Maria Klein aus Zell an der Mosel und an Bernhard Meyers aus Homburg. Joshua Remus ist kommende Woche unser Gast. Es geht um die Philippinen. Das ist das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Unser Gast erzählt von unberührten Naturparadiesen, bunten Maskenfesten, Basketball als Lebensstil. Das ist kein Witz. Und er beantwortet die Frage, warum der Zugang zu den Menschen des Archipels immer über ein Lächeln führt. Bei alledem blendet der Autor aber die soziale Realität und die politischen Verhältnisse nicht aus. Er ist geboren in der Südeifel, Reiseschriftsteller, Wissenschaftsjournalist, Gourmetautor und leidenschaftlicher Fotograf, und er hat ein wirklich beeindruckendes Buch über die Philippinen geschrieben. Jochen Marmet wird der Gastgeber sein. Ich bin Kai Schmieding. Danke herzlich fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Kann es auch nach einer Grippe Langzeitfolgen wie nach Covid-19 geben? Oder was bringt es, wenn man einen Dry January ohne Alkohol einlegt? Im Podcast Kekules Gesundheitskompass liefert Professor Alexander Kekule mit den Moderatoren Susanne Böttcher und André Seifert Hintergründe zu Themen rund um Medizin und Gesundheit, bewertet relevante Studienergebnisse und spricht über aktuelle gesundheitspolitische Entscheidungen. Außerdem können Hörerinnen und Hörer Fragen an den Wissenschaftler und Virologen stellen. Kekules Gesundheitskompass erscheint alle 2 Wochen donnerstags. Ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link stellen wir euch außerdem in die Shownotes.